Ab jetzt mein Standpunkt für immer. Männer sind in Schutz zu nehmen. Das schwache Geschlecht.
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin Konstantin, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin heute.
Und wir reden hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen und psychischen Erkrankungen beschäftigen.
Jo.
Happy New Year.
Ja, frohes Neues.
Ich finde, das kann man noch sagen, gerade wo noch Januar ist.
Ich finde, das kann man auch sagen, weil das der erste Podcast im neuen Jahr, die erste Folge ist. Und
das.
Generell der erste Podcast. Ich glaube, niemand außer uns hat in diesem Jahr bisher einen anderen Podcast gemacht.
Ja. Mit Sicherheit nicht, ja. Der Podcast-Gott war uns auch nicht gnädig in letzter
Äußerst,
Zeit. Ja. Also ich glaube, wir haben es dreimal verschoben.
Auch dreimal. Irgendwie erstmal war irgendwie Weihnachten, Silvester, da war irgendwie für gar nichts Zeit. Und dann war ich, glaube ich, krank. Und dann warst du, glaube ich, krank.
Ja, genau.
Also haben wir eigentlich eine wohlverdiente, wenn auch nicht geplante Weihnachts-Winterpause sozusagen gemacht. Und
kann man das sagen, ja.
Jetzt sind wir in voller Frische, also ich nicht, aber theoretisch voller Frische hier heute wieder da.
Ich glaube, ich bin auch weit weg von frisch, aber macht nichts. Hast du Neujahrsvorsätze gehabt?
Nein, ich mache mir generell keine Neujahrsvorsätze, also zumindest nicht so in diesem klassischen Sinne. Aber in so dieser selbstoptimierenden verhaltenstherapeutischen Art nehme ich mir ja immer wieder über das Jahr hinweg irgendwelche Sachen vor, die ja, ich dann ganz gezielt...
Du brauchst kein Silvester, um dich zu optimieren.
Genau, ich brauche kein Silvester, um frustriert zu sein von meinen eigenen Zielen, die ich mir setze, genau.
Kann ich verstehen, ja.
Du hast also entsprechend auch keine Vorsätze dir gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Sonst bin ich nur enttäuscht, frustriert, fühle mich schuldig, keine Ahnung, das... brauche ich nicht. Habe ich so schon oft genug, das muss ich nicht noch von außen channeln durch.
Wir starten heute mit richtig viel positiven Energie in diesem Podcast,
ja,
merke ich.
Wir sind einfach richtig, richtig gut drauf in diesem Jahr schon.
Ich muss meine Verteidigung sagen, die letzte Nacht war ungeplant sehr kurz und koffeiniere ich mich auf ein Level gerade, wo ich hier nochmal durchhalten kann.
Ich trinke richtig, richtig Party-like Kamillentee.
Ja, äußerst gesund.
Ja, so muss das. Dann fangen wir mal irgendwie an.
Ja, versuchen wir zu starten.
Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss mich erstmal an dieses Konzept Podcast wieder gewöhnen in meinem Kopf.
Hey, neues Jahr, neues Du. Alles gut.
Das wäre prima, wenn das funktionieren würde. Aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Wir reden heute über Gesichter von Tove Ditlevsen.
Genau.
Das im Original 1968 erschienen ist und die deutsche Ausgabe, auf die wir uns beziehen, ist 2022 bei Aufbau erschienen.
Genau, mit richtig viel Verzögerung, ne? Also
ja, aber es kommt gleich noch was.
Okay.
Genau, wir beziehen uns auf die 2022er Aufbauausgabe in der Übersetzung von Ursel Allenstein. Aber ich habe gesehen, dass das nicht die erste Ausgabe ist, die auf Deutsch erschienen ist, sondern es gab 1987 bei Suhrkamp schon mal eine Ausgabe, übersetzt von Else Kerr. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe extra in einer Aussprache-Datenbank recherchiert, wie man diesen Namen ausspricht.
Wie wird sie geschrieben? K-E-R-R? Kerr?
Nee, K-J und... A-E-R, aber dieses A-E so...
Kerr.
Ja. Kerr, sag ich doch.
Kerr. Oder?
Ja, ich hätte sonst das J mitgesprochen, weißt du?
Ach ja, ich habe auch... Ja, okay.
Mhm. Ja.
Fair.
Aber ich habe ja recherchiert in der Aussprachedatenbank. Genau. Also, es ist schon mal erschienen, aber ist halt so lange her und hat damals nicht so wahnsinnig viel Aufsehen erregt. Tove Ditlevsen ist ja eigentlich im deutschsprachigen Raum bekannt geworden in den letzten Jahren durch diese Kopenhagen-Trilogie.
Die habe ich auch da gelesen gehabt. Also ich habe sie nicht gelesen gehabt eben, ich habe davon gelesen gehabt.
Ja, ich habe sie auch zu Hause, aber ich habe sie selber noch nicht gelesen. Ich habe sie in so einer, die Büchergilde Gutenberg hat eine Ausgabe, wo alle drei Teile in einer Ausgabe drin sind. Also Kindheit, Jugend und Abhängigkeit heißen die drei Teile. Und da erzählt sie von ihrem Aufwachsen, ihrem Schreiben, den Schwierigkeiten, mit denen sie als Autorin konfrontiert war. Ihr Vater hat ihr wohl früher gesagt, ein Mädchen könnte keine Dichterin werden.
Das ist eine interessante Aussage.
Auch eine nette Aussage ist, ja. Und das Schreiben spielt ja in Gesichter auch eine große Rolle.
Absolut, genau.
Mit der Protagonistin und auch die Bewertung ihres Schreibens und so spielt eine sehr große Rolle. Vielleicht zu Tove Ditlevsen noch. Sie ist 1917 in Kopenhagen geboren. Ihr Vater war Heizer, ihre Mutter stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Die Familie hat in Vesterbro gelebt. Das war ein Arbeiterviertel damals in Kopenhagen.
Vesterbro?
Vesterbro?
Ja, nee, also was? Wegen Bro. Also Bromann, kriegst das hin, Bro. Alles gut, Bro. Das wird schon Bro. Westenbro. Alles gut, Bromann.
Irritier mich nicht so. Genau, also damals war das ein Arbeiterviertel und die haben zu viert gelebt auf 30 Quadratmetern. Gab hier Alkohol, Gewalt, Prostitution und so weiter in dem Viertel, in dem sie aufgewachsen ist. Das war Alltag in der Gegend. Und sie hatte wohl eine recht komplizierte Beziehung mit ihrer Mutter, was wohl in den anderen Büchern auch mehr thematisiert wird als hier. Also die Mutter kommt, also die Mutter der Protagonistin kommt hier ein einziges Mal vor und die Protagonistin teilt sich den Nachnamen mit ihrer Mutter. Also mit der Mutter von Tove Ditlevsen.
So. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht normal, dass wir den Nachnamen. Also,
das war wohl keine zufällige Entscheidung.
Ich muss einmal nachfragen. Diese Kopenhagen-Trilogie, ich habe die, wie gesagt, nicht gelesen. Ja. Das, in meinem Kopf ist das so eine skandinavische Krimi-Trilogie. Das scheint sie nicht zu sein, so wie du gerade das gesagt hast.
Okay. Also Krimi ist es definitiv nicht. Okay. Nein.
Das klang so wie Kopenhagen-Trilogie.
Nee.
Kommissar Sander, Wander, Wallander. Wallander heißt er, glaube ich, oder?
Ja, aber Wallander ist Schweden, oder?
Ja, okay.
Jedenfalls ist es kein Krimi. Also nach diesem Buch, was wir gerade gelesen haben, hast du den Eindruck, das wäre eine Autorin, die Krimi
reinschreibt? Nein, aber ich traue der Autorin zu, dass sie in verschiedenen Genres arbeiten kann.
Touché. Gut, also das Schreiben ist jedenfalls für Tove Ditlevsen sehr früh ein, ja, kann man sagen, ein Rückzugsort für sie gewesen. Ja, und eine sehr, sehr wichtige Ressource. Und sie hat sehr früh angefangen, Gedichte und Prosa zu schreiben, war sehr produktiv, aller Widrigkeiten zum Trotz, denn sie hatte es echt nicht leicht. Und 1976 hat sie sich dann auch das Leben genommen. Ihr Werk ist heute Pflichtlektüre im dänischen Schulunterricht, habe ich gehört.
Ah, tatsächlich, ja.
Okay. Ja, also es scheint wirklich sehr, 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 sehr verbreitet in Dänemark zu sein, ihre Bücher und Texte. Und es sind bereits mehrere Biografien über sie erschienen. Ich möchte aber von einer besonders reden, also von der aktuellsten, die ist im Oktober 2023 erschienen von Jens Andersen. Und wer sich da irgendwie mehr einlesen möchte und mehr über die Autorin wissen möchte, der kann da ja mal reingucken. Ist auch bei Aufbau erschienen, übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Und da gibt es wahrscheinlich weit mehr über Tove Ditlevsen drin, als ich jetzt hier so stümperhaft kurz zusammenfassen kann.
Stümperhaft wäre nicht der Begriff, den ich gewählt hätte in diesem Moment. Aber
es ist ja sehr komprimiert. Also man könnte bestimmt über sie als Person noch sehr, sehr viel mehr sagen, als ich jetzt gesagt habe. Aber ich habe bisher ja auch nur Gesichter gelesen. Das ist jetzt mein erstes Buch von ihr. Aber ich werde auf jeden Fall die Kopenhagen-Trilogie
lesen. Jetzt, wo ich weiß, dass das keine Krimi-Trilogie ist.
Kannst du es dir auch vorstellen. Ja. Gut. Bevor wir detaillierter in den Text einsteigen, du hast mir, während wir das beide gelesen haben, was jetzt leider auch schon hier ein bisschen her ist,
ein paar Wochen,
auf WhatsApp zwischenzeitlich eine Nachricht geschrieben, die nur bestand aus...
Auf einem nicht näher benannten Messenger eine Nachricht geschrieben.
Es gibt auch noch andere Messenger. Nur geschrieben, das Buch, Ausrufezeichen. Und ohne jetzt zu viel vom Inhalt zu sagen, weil da kommen wir ja gleich noch zu, aber weißt du noch oder kannst du noch im Ansatz rekonstruieren, was dich dazu gebracht hat, diese Nachricht zu schreiben?
Also ich weiß nicht mehr die spezifische Szene, die da beschrieben wurde, aber also von der Grundidee her, die Wahnvorstellungen oder so spezifischen Besonderheiten der Wahrnehmung des lyrischen Ichs, heißt das lyrisches Ich, ist das korrekt, wenn man von Prosa redet? Also der Person, der Protagonistin, die sind ja sehr intensiv und werden über den Verlauf des Buches eher noch intensiver, sodass man nicht mehr genau weiß, was ich nicht mehr genau wusste, was ich jetzt eigentlich lese, im Sinne von was davon noch einer realen Situation entspricht und wie viel davon so Eigenwahrnehmung ist. Ich könnte darüber diskutieren, dass eine Realität nie komplett als solche wahrgenommen wird bei jedem Menschen, aber eben nochmal etwas verfärbter vielleicht im Falle der Protagonistin. An irgendeiner so einer Stelle habe ich dann, glaube ich, irgendwann gesagt, holla die Waldfee, irgendwie was, ich stecke nicht mehr drin.
Es war schon schwerer, als du dir vorgestellt hast, dass es sein würde.
Auf jeden Fall, ja, genau.
Also ich ich hatte es in etwa so erwartet, glaube ich. Es gab jetzt für mich keine große Überraschung in der Schwere des Textes, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man da was anderes erwartet, weil es ist wirklich hart, muss man so sagen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Ja.
Im Mittelpunkt des Romans steht die Autorin Lise Mundus. Wie gesagt, Mundus, der Name der Mutter von Tove Ditlevsen. Und Lise Mundus lebt zusammen mit ihrer Familie. Das ist ihr Mann Gerd, das sind ihre drei Kinder und die Haushälterin Gitte.
Im Übrigen möchte ich da sofort einmal einwerfen, dass ich ungefähr die erste zwei Drittel des Buches nicht genau wusste, wie viele Kinder diese Protagonistin tatsächlich hat.
Wo du das sagst, ich habe, weiß ich nicht, finde ich es jetzt hier? Ist ja auch wurscht, du glaubst es mir auch ohne, dass ich es dir zeige.
Das stimmt, ja.
Ich habe auf einer Seite eine Liste gemacht, wo ich aufliste,
clever,
wie die Kinder
Figuren
heißen.
Ja.
Weil genau das ist mir am Anfang auch so gegangen, dass ich die ganze Zeit dachte, ist das jetzt Kind oder ist das jetzt irgendwer anders oder ist das eine Freundin? Ich weiß gar nicht, warum ich so Schwierigkeiten hatte, irgendwie die Namen, weil so viele Namen sind es jetzt eigentlich nicht.
Ja.
Aber ich hatte irgendwie am Anfang auch komplett Probleme, das auseinanderzuhalten.
Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sie teilweise Figuren, dass die Protagonistin Figuren, die auftreten, überlappt mit anderen Familienmitgliedern und dann quasi Namen der anderen Familienmitglieder nutzt für Personen, die gar nicht diese Familienmitglieder sind, in so einer Form von Verzerrung.
Okay, aber ist es nicht erst später so?
Das ist erst später, das stimmt, ja.
Genau, und ich hatte ja von Anfang an eigentlich Probleme damit, das zu unterscheiden. Aber gut, irgendwann hat sich dann herauskristallisiert für mich, sie hat drei Kinder. Und wie gesagt, die Haushälterin Gitte. Und zum Erzählzeitpunkt hat die Autorin, also diese Lise Mundus, schon länger nichts geschrieben, aber sie hatte ein sehr erfolgreiches Kinderbuch geschrieben, für das sie auch ausgezeichnet worden ist. Und jetzt hat sie quasi, ich weiß nicht, hat sie Schreibblockade oder so. Auf jeden Fall kommt sie nicht so gut vorwärts. Das ist so der Ausgangszustand. Und man merkt sehr früh, also gleich auf der ersten Seite, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, also das Buch beginnt schon mit dem Satz, abends war es ein wenig besser. Man merkt, sie hat Schwierigkeiten mit der Realitätswahrnehmung. Sie hat Ängste sehr viel, die sich auf andere Menschen beziehen, aber auf eine sehr diffuse Art und Weise. Als wir vorhin unser kleines Vorgespräch hatten, habe ich gesagt, dass wir auf jeden Fall auch noch mal darüber reden sollten, könnten, was es mit den Gesichtern auf sich hat. Ja. Denn es heißt ja nicht nur das Buch so, sondern es geht andauernd um Gesichter in diesem Buch und unglaublich viel Metaphorik rund um Gesichter und Gesicht verlieren und doppelte Gesichter haben und also wahnsinnig viel so ein Gesichterding. Und da gibt es auch so eine Textstelle, da steht zum Beispiel, tagsüber veränderten sie sich unablässig, wie Spiegelungen in aufgepeitschtem Wasser. Augen, Nase, Mund, wie konnte dieses schlichte Dreieck bloß so unendlich viele Variationen erhalten? Fremde Gesichter machen ihr Angst, deswegen hat sie seit längerer Zeit auch das Haus nicht verlassen. Und das ist die Ausgangslage. Irgendwann kommt ihr Mann nach Hause. Also wir können auch nochmal über die Männer im Buch sprechen, weil die sind eigentlich alle ausnahmslos eine Katastrophe.
Und damit stellen sie ja die allgemeine Männerschaft ganz gut dar.
Also muss ich dazu sagen, das Buch, ich meine, es ist ja 68 erschienen und es spielt auch in den 60er Jahren. Irgendwann kommt ihr Mann nach Hause, der eine Geliebte hat, was auch relativ selbstverständlich irgendwie so ist.
Also so dargestellt wird zumindest,
also,
genau.
Das hinterfragt irgendwie auch keiner, das ist auch einfach so. Und diese Geliebte hat sich das Leben genommen.
Ja.
Und er ist, weiß ich nicht, ist er besonders ergriffen davon? Nee, oder?
Ja, irgendwie hat sie ihn schon ein bisschen irgendwie emotional beschäftigt und deswegen geht er dann irgendwie doch nochmal da ins Zimmer der Protagonistin und will da irgendwie
aber
so ein Gespräch.
Mehr, also es tut ihm nicht wirklich leid, ne?
Genau.
Sondern er...
genau, also er trauert nicht um die Verstorbene, sondern er ist an einem Selbstmitleid, dass er jetzt davon erwischt wurde in so einer Situation, dass seine Geliebte gestorben ist und wie schlecht es jetzt ihm geht oder wie ihn das jetzt erwischt hat. Also es geht überhaupt nicht oder spürbar nicht darum, dass es vielleicht irgendwie schlecht ist für die Geliebte, dass die gestorben ist.
Ja, und er macht sich ja auch selber fast irgendwie... Also wie du schon sagst, es hat diesen selbstmitleidigen Touch. Er macht sich selber Vorwürfe kann man sagen, weil er sagt zu Lise, wenn unverheiratete Frauen Mitte 30 werden, ist es riskant, ihnen gegenüber auch nur das kleinste bisschen Mitleid zu zeigen. Er geht also davon aus, dass dieses kleinste bisschen Mitleid, was er seiner Geliebten gezeigt hat, jetzt dafür gesorgt hat, dass sie völlig hysterisch überreagiert hat und sich das Leben genommen hat. Woraufhin Lise dann antwortet, sie sei ja 40.
Ja.
Und er dann zu ihr sagt, das ist etwas anderes, dich kann man als Mensch auch nur noch schwer ernst nehmen.
Ja.
Um mal den Grundtenor dieser Beziehung, wie die so aussieht, ne, und keine Ahnung, wie gleichberechtigt wertschätzend diese Beziehung irgendwie ist.
Wobei ich glaube, spezifisch dieser Satz so eher gemeint sein könnte, dass er ja so diesen Neid irgendwie auf den literarischen Erfolg seiner Frau hat, also auf Lises Erfolg. Und als Mensch nicht ernst zu nehmen im Sinne von, sie ist ja jetzt so die große Kulturschaffende und dann ist man nicht mehr nur noch Mensch, sondern man ist da ja eigentlich schon was ganz anderes. Du hast, glaube ich, vorhin auch schon so eine andere Textstelle gesagt gehabt, wo es auch in diese Richtung geht, dass das natürlich irgendwie eine Abwertung ist, du bist kein richtiger Mensch, aber zum anderen aus so einem Blickwinkel von, du bist kein richtiger Mensch, weil du wirst jetzt so überschattet von deinem großen literarischen Erfolg. Also,
Achso, hätte ich das tatsächlich gar nicht gelesen, aber...
Ja, ich nehme heute mal den Männer in Schutz.
Okay, das ist jetzt dein Standpunkt für heute.
Das ist ab jetzt mein Standpunkt für immer. Männer sind in Schutz zu nehmen. Das schwache Geschlecht.
Okay, also auf jeden Fall, Gerd ist so ein richtiger Sympathieträger, das kann man schon sagen.
Ja.
Und auch Gitte ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
Und wer ist Gitte?
Die Haushälterin?
Genau.
Achso. Ich kriege mal wieder die lustigen Witze nicht mit. Genau, also ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass Gitte wahrscheinlich eine relativ junge Frau ist.
Genau, genau.
Also vielleicht so alt wie wir, also so weiß ich nicht, Mitte, Ende 30 oder so.
Also ich hatte tatsächlich so verstanden, noch jünger. Also jemand, okay, der so aus dem Richtung 68er Studentenleben
kam. Genau, also das ist so ein
kam.
Ding, sie kam, bevor sie zu der Familie kam, war sie in irgendeiner Kommune,
genau,
die nicht irgendwie namentlich näher benannt wird oder so. Und kam
doch,
dann.
Ich glaube schon. Ich glaube, ja? Die wird namentlich näher benannt, aber ich habe den Namen vergessen.
Ach so, okay. Also auf jeden Fall kommt sie so aus einer Kommunensituation in die Familie. Und Gitte und ihre komischen moralischen Ansprüche werden bei den Wahnvorstellungen, die Lise entwickelt, auch noch eine Rolle spielen.
Ja.
Jedenfalls ist das alles für Lise ist das ein Umfeld, in dem sie nicht wertgeschätzt wird für ihre beruflichen Erfolge, nicht wertgeschätzt wird als Person. Und sie trifft, also man kann sagen, sie trifft diesen Entschluss schon noch bewusst, dass sie sagt, ich nehme jetzt Tabletten, rufe meinen Arzt Dr. Jürgensen an.
Mhm.
Und sage ihm, ich habe Tabletten genommen, damit er mich in die Psychiatrie anweist. Mhm. Was dann auch genau so passiert.
Genau. Also ich glaube, was da dargestellt werden soll, ist so eine Vorphase einer Psychose oder eben so eine schizophrenen verstärkten Geschichte. Das nennt sich, ich bin ehrlich gesagt auch hier wieder nicht so der größte Experte für diesen spezifischen Störungsbereich, aber das ist meines Wissens so eine Protromalphase, nennt sich das. Also wie so eine Art Anfluten von einer schizophrenen Episode oder einer psychotischen Episode, die halt noch nicht komplett durchgebrochen ist, aber halt schon so Probleme vorher zeigt, die Leute noch halbwegs leistungsfähig sind, alltagstauglich sind. Aber zum Beispiel diese Schlafstörungen, weswegen sie eigentlich ja auch die Medikamente hat und so diese Beschreiben von Gesichtern und vielleicht auch schon die eine oder andere wahnhafte Vorstellungen.
Also es gibt, ich habe hier schon so ein paar Realitätswahrnehmungen aufgeschrieben, die schon so ein bisschen
verschoben sind irgendwo. Ja.
Verzerrt sind so. Also sie vergleicht auch wahnsinnig oft andere Menschen mit Puppen oder Marionetten oder in irgendeiner Form unbelebten Gegenständen oder so. Und es gibt eine Stelle, da steht, der Himmel roch fade und abgestanden wie der Atem von Menschen, die nichts essen.
Der Himmel roch so?
Ja, ja. Was schon für sich genau, also ein total krasses Bild ist irgendwie und ja auch verschiedene Sinneseindrücke miteinander vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Also ein Himmel kann ja nicht riechen, eigentlich.
Synästhesie oder Zunästhesie, genau, die gibt es tatsächlich. Es gibt, das habe ich aber heute auch erst gelesen, so in der Vorbereitung, wohl auch die spezifisch zunästhetische Schizophrenie, also wo das wohl ein
weil Synästhesie ist ja normalerweise nicht unbedingt verbunden mit Psychose, aber klar, also kann natürlich zusammen auftreten und in dem Fall. Oder sie hat auch eine Freundin, die sie besuchen kommt, bevor sie die Schlaftabletten nimmt und so. Die ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber da steht dann auch plötzlich, war Nadja zu groß für das Zimmer. Mhm, also, ne, dass Größenverhältnisse irgendwie plötzlich verschoben sind und Sinne so ineinander übergehen und die Menschen alle irgendwie so unmenschlich wirken. Und also man merkt schon vorher, irgendwas an ihrer Wahrnehmung ist verzerrt. Ja. Selbst wenn man jetzt vorher nicht gewusst hätte, dass es, also es wird ja oft so als Psychiatrie-Roman gelabelt, ja, irgendwie, wird es, ne? Okay. Ja, also kommt öfter in Rezensionen vor, so Psychiatrie-Roman, Psychose.
Oder wäre ich vorsichtig, den als hauptsächlich als Psychiatrie-Roman zu labeln.
Ja, also klar, da kommen wir ja auch noch zu, glaube ich, dass es, da hast du ja auch schon gesagt, dass es ab irgendeinem Punkt schwierig wird zu unterscheiden, was passiert tatsächlich und was passiert nur in ihrem Kopf.
Ja, ja.
Aber wir haben vorhin ja auch schon festgestellt, dass es schon Dinge gibt, die den Psychiatrieablauf so darstellen, wie er wahrscheinlich insbesondere in den 60er Jahren auch passiert ist.
Ja, ja, sehr wahrscheinlich, genau.
Aber ich wollte damit nur sagen, also man merkt vorher schon, irgendwas stimmt nicht.
Genau.
Dann nimmt sie diese Tabletten, ruft Dr. Jürgensen an. Dr. Jürgensen ist erstmal, also wenn wir davon ausgehen, dass die Schilderung dieses Telefonats nicht schon Teil ihrer verzerrten Wahrnehmung ist, ne? Also das ist jetzt immer der Disclaimer, den wir quasi so mit einschieben müssen. Also ich meine, das ist auch eine Stärke, also finde ich, eine Stärke des Textes, dass das irgendwann so ineinander fließt. Aber das macht es natürlich auch schwierig zu beurteilen, wie glaubwürdig ist das, was wir da lesen. Aber Dr. Jürgensen ist auf jeden Fall erstmal ziemlich underwhelmed. Ne? Also sie ruft ihn an und er sagt einfach nur, na dann. Und was bei diesem Dr. Jürgensen ganz interessant ist, das steht auch im Nachwort, dass der keine Erfindung von Tove Ditlevsen ist, sondern dass es diesen Mann tatsächlich gegeben hat. Und sie hat sich auch keine Mühe gemacht, den Namen zu verfremden oder so. Der heißt doch tatsächlich so. Und der hat zwischen 1960 und 1973, also der war auch Arzt, und hat zwischen 1960 und 1973 seinen PatientInnen ohne Einwilligung LSD zur Behandlung verabreicht.
Ja.
Nicht nur Menschen mit Psychosen, aber wahrscheinlich eben auch. Und für manche mit sehr schlechtem Ausgang, wie man sich vorstellen kann. Weil wenn man eh schon psychotisch ist und man nimmt LSD, dann ist das wahrscheinlich nicht förderlich, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Dieser Dr. Jürgensen kommt also des Öfteren mal in diesem Buch vor und hat eine reale Entsprechung. Sie wird dann also bewusstlos von den Schlaftabletten und wacht in der Psychiatrie wieder auf.
Ja.
Und hat auch gleich so, wie drücke ich das jetzt aus? Sie wacht auf und sagt dann sowas wie, ich hatte ein solches Bedürfnis danach, neue Gesichter zu sehen.
Ja.
Was quasi wie so ein wie so eine Rechtfertigung ist, weswegen sie das gemacht hat, weswegen sie jetzt da ist. Und das Personal, ich weiß nicht, ob das der Arzt oder Pfleger oder sowas, der dann neben ihr steht, auch erstmal total pikiert reagiert und ihr das übel nimmt, weil er denkt, sie macht einen Witz.
Ja, ja.
Und sie hat das halt aber eigentlich komplett ernst gemeint. Und sie wacht auf in einem Bett, an das sie fixiert ist. Was sehr üblich ist, würde ich mal behaupten, zu damaligen, ich meine, es passiert ja heute immer noch, aber zu damaligen Zeiten viel mehr.
Heutzutage die Hürden doch deutlich höher, aber es kann meines Wissens noch passieren. Aber damals wohl, gerade bei so selbstverletzenden Verhalten, Leuten in psychotischen Episoden, wo gesagt wurde, die können nicht vernünftig handeln, echt wohl, damals schon doch deutlich und auch noch eine ganze Weile deutlich häufiger.
Also ihr wird ja gesagt, das ist quasi zu ihrem Schutz, damit sie beim Aufwachen nicht aus dem Bett fällt oder sowas.
Ja.
Nun denn. Also sie wacht auf in einer Situation, wo sie, ja, man kann sagen, komplett fremdbestimmt ist.
Ja, total.
Sie muss ja darum bitten, dass man sie losmacht, damit sie überhaupt auf Toilette gehen kann. Ja. wenn sie auf Toilette ist, dann hat sie auch da natürlich keine Privatsphäre, sondern dann steht dann im Türrahmen die Pflegerin und guckt ihr dabei zu.
Ja.
Und sie bekommt auch mit, wie Gewalt gegen Mitpatienten, also in dem Fall muss ich es gar nicht gendern, glaube ich, weil gegen Mitpatientinnen ausgeübt wird, weil die meisten um sie rum sind Frauen.
Es wird nur von Frauen geredet, glaube ich, ne?
Ich glaube, irgendwo schlurft da auch noch ein männlicher Patient rum, glaube ich, aber die meisten sind auf jeden Fall Frauen und zumindest die, bei denen von Gewalt erzählt wird, die sie erleben von Pflegepersonal, sind es eigentlich fast nur Frauen. Also ich finde, da wird es schon hart zu lesen. Also allein dieses Ankommen und wie, also Tove Ditlevsen hat so eine Art, das zu beschreiben, so sehr, sehr unaufgeregt, möchte ich es mal nennen.
Obwohl
es ja eigentlich, also zum Beispiel die Gewalt, die sie erlebt oder die sie bezeugt gegen die Mitpatientin neben ihr, sie dreht sich dann einfach um und da liegt eine bewusstlose Frau neben ihr im Bett und der Pfleger beginnt halt mechanisch auf, also Zitat, mechanisch auf ihr Gesicht einzuschlagen, wie auf ein Schnitzel, das man weichklopfen muss. Nee.
Würden wir mal erst davon ausgehen, dass das irgendeine Form von Halluzination, Wahnvorstellung oder sowas ist und vermutlich nicht...
Würdest du?
Also, ich will nicht ausschließen, dass sowas...
Also ich wäre in diesem Fall wäre ich davon ausgegangen... Also es kann natürlich sein, dass der Kontext fehlt, ne? Und dass sie einfach nur diese Gewalthandlung dann irgendwie erlebt. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das so passiert.
Ja, also leider.
Also gerade bei psychotischen PatientInnen, die dann vielleicht eben unberechenbare Sachen tun oder die man anders nicht beruhigt bekommt oder so. Also als ich das gelesen habe, bin ich jetzt nicht sofort davon ausgegangen, dass es eine Halluzination ist.
Also ich will es auch nicht komplett ausschließen. Und das ist ja auch Teil des Buches, dass man manche Sachen nicht komplett ausschließen kann, dieser Erlebnisse. Ich fände es jetzt auch selbst in den 60ern tatsächlich eine eher ungewöhnliche Handlung. Also da ist definitiv Gewalt passiert und sicherlich auch Schläge und alles. Und wie es auch jetzt noch gelegentlich vielleicht hier und da passiert in manchen Kontexten, leider. Aber dass jetzt so gezielt irgendwie auf ein Gesicht eingeschlagen wird, also um ruhig zu stellen, macht das erstmal keinen Sinn. Du würdest ja eine Spritze nehmen. Also das ist ne, also auch für die Person ja viel einfacher. Also jemanden ins Gesicht zu schlagen ist ja auch...
Wenn du davon ausgehst, dass der einzige Grund ist, ich mache das, um jemanden ruhig zu stellen. Also... gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, warum man potenziell Gewalt ausüben könnte gegen...
Genau, also wenn
es
so ein aggressiver Überreaktion von irgendwas ist, genau, also das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich fände, also im Unterschied zu Fixierungen und sowas, wo man sagen kann, das ist sicherlich eine sehr, sehr übliche Praxis gewesen, wäre jetzt so diese direkte körperliche Angriffe, also...
Ich will auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so üblich gewesen ist, dass es in jeder Klinik irgendwie massenhaft vorgekommen ist, aber... habe es zumindest für so realistisch gehalten, dass ich nicht darüber gelesen habe und gesagt habe, okay, das hat sie sich jetzt herbei halluziniert.
Also wäre möglich, ja.
Und am Anfang ist sie ja auch der Auffassung, also obwohl sie natürlich schon sämtliche, sag mal, psychotischen Symptome zeigt, der Auffassung, dass sie eigentlich gesund ist und dass man ihr dort einreden möchte, dass sie krank ist.
Ja.
Und sie halluziniert ja aber schon. Und da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet, dass du gerade diese Halluzinationen so schlimm zu lesen fandest. Also sie halluziniert von Gitte und ihrem Mann. Sie halluziniert von Gewalt, die gegen ihre Kinder ausgeübt wird, während sie ja nicht zu Hause ist und nichts tun kann. Sie halluziniert, dass sie ein Mikrofon unter dem Kissen hat, aus dem sie halt so Sprache hört.
Aber lustig, dass du die Beispiele nennst, weil tatsächlich sind das alles die Beispiele, die mich nicht so negativ getroffen haben, sondern mich haben die noch weniger Realitätskontakt haben, stärker getroffen. Also sowas wie, dass sie das Gesicht ihres irgendwie, weiß nicht was, achtjährigen Sohnes zwischen den Heizungsstäben hindurch sieht, wie er sich da irgendwie durchzwängt oder dahinter ist, was ja nun real einfach nicht möglich ist, weil da sind irgendwie 3 Zentimeter Luft hinter einem Heizungsstab. Und diese, also wirklich einfach komplett irrealen Bilder, die fand ich am belastendsten.
Okay, interessant. Nee, ich fand einfach die Situation mir so schlimm, mir vorzustellen, ich hätte Kinder und wäre eben in dieser Psychiatrie-Situation und würde halluzinieren. Und das ist ja auch wirklich, also ich will es nicht wiedergeben und ich könnte es jetzt auch gar nicht mehr wiedergeben, aber die Gewalt, die sie halluziniert gegen ihr Kind, ist ja schon wirklich harte Gewalt. Es ist jetzt nicht irgendwie, ne, eine Kleinigkeit. Und ich wäre in dieser Psychiatrie-Situation und ich wäre nicht zu Hause und ich könnte nichts dagegen tun und mir würde immer wieder vorgeführt werden, wie das passiert. Und ich wäre komplett ohnmächtig dem gegenüber. Dann finde ich das natürlich auch recht schwer erträglich. Aber ich kann mir schwer vorstellen, wie das ist, wenn man jetzt wirklich was herbei halluziniert, was so völlig, völlig losgelöst von irgendwie allem ist. Also ich kann ja so eine kleine, mal so einen kleinen Erfahrungsexkurs machen. Nein, ich war nie psychotisch, aber ich habe mal Drogen genommen, die Halluzinationen verursacht haben. Und ich kann mir da schon vorstellen, wie beängstigend das ist, weil ich glaube, im Gegensatz zur Psychose war mir ja in dem Moment klar, dass ich halluziniere. Nee. Das wäre ja dann der Unterschied, ne? Ja. Also jemand, der akut psychotisch ist, der wird nicht wissen, dass das nicht real passiert. Aber ich fand es trotzdem schon schlimm genug, obwohl ich wusste, dass, weil mir ja auch nicht klar war, geht das wieder weg oder bleibt das möglicherweise so. Ja. Ich habe halt die Menschen um mich rum überhaupt nicht mehr verstanden. Ja. So, die haben, also es war wie, als würde man so ein Tonabspielgerät in hundertfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Ja. Und also ich habe die Gesichter nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich konnte nichts verstehen. Ich habe die Leute nur lachen hören und halt in dieser hundertfach beschleunigten Sprache reden und so. Und da habe ich dann schon Angst gehabt, so scheiße, was ist, wenn das nie mehr wieder weggeht. Ja. Und das war ja eine vergleichsweise harmlose Halluzination im Vergleich zu dem, was sie da erlebt. Ja. Und sie glaubt dann auch, dass sie jemand vergiften will und dass sich das ganze Personal des Krankenhauses quasi gegen sie verschworen hat und sie verweigert dann auch das Trinken und Essen, glaube ich. Oder am, ist
Anfang,
das Trinken?
Am Anfang trinken und trinken. Essen und irgendwann geht dann Trinken so halbwegs, weil sie dann aus dem einen Wasserhahn irgendwie sagt, das Wasser, was da direkt rauskommt, das ist okay, das ist in Ordnung. Und Essen, also zumindest dauert länger, bis sie da vielleicht irgendwann wieder rankommt. Ja.
Aber das wäre ja dann quasi so die typische Psychose-Symptomatik, ne?
Also, das ist ein Verfolgungswahn.
Ich habe Halluzinationen, ich habe Verfolgungswahn, ich habe Gedanken, ich verliere den Kontakt zur Realität und merke das nicht. Und da gibt es halt auch diesen krassen Gap, weil obwohl Ärzte ihr begreiflich machen wollen, dass sie krank ist und dass sie halluziniert, sagt sie, ganz im Gegenteil, hatte sie das Gefühl, ihr Gehirn hätte noch nie so klar und logisch gearbeitet wie jetzt.
Ich denke, da soll so ein bisschen dargestellt werden, so ein Warngerüst, was Menschen in der Schizophrenie zum Beispiel aufbauen können, was in sich für die Leute so stimmig, so korrekt ist, dass es gar nicht oder kaum auf irgendeine Art und Weise anzuzweifeln ist durch andere Leute. Und wenn man sich so vorstellt, man hätte eine Überzeugung, von der man zu hundertprozentig sicher ist, dass die stimmt. Habe ich in meinem Leben nie. Nichts, was ich glaube.
Nein, kenne ich nicht. Nein, aber nein.
Wenn man sich theoretisch vorstellt, jemand hätte zu 100% ohne jeglichen Zweifel die Überzeugung, das und das ist die Wahrheit. Auch vielleicht sogar rein biochemisch gar nicht möglich, das anzuzweifeln, vielleicht sogar bis zu dieser Ebene runter. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich so eine Überzeugung hätte, würde ich vielleicht auch sagen, ja, ich kann perfekt klar denken, dass das, was ich da sehe, das, zum ersten Mal bin ich mir so hundertprozentig sicher, exakt das zu sehen, was da ist.
Ja. Das gilt jetzt so für Halluzinationen, aber es gibt ja auch die, ne, diese ganzen Warngebäude, wo ja erstmal mehrere Gedanken ineinander greifen müssen.
Genau,
ne? Und dass ich dann da am Ende stehe und sage, boah, das ist jetzt, das ist so klar und so logisch, obwohl es einfach nur komplett erratisches Chaos ist. Oder da kommen wir ja fast ein bisschen in andere Bereiche, so zum Beispiel Verschwörungsdenken oder so. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen, psychotisch sind oder so. Ne? Das ist nicht meine Aussage. Aber dieser Hang, Zusammenhänge zu sehen, wo keine sind, das wäre ja auch etwas recht charakteristisches für psychotisches Erleben. Ne? Also ich sehe ja auch, dass nichts zufällig passiert, sondern dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und alles irgendwie so einen Hintergrund hat oder böse Mächte oder Menschen, die im Hintergrund irgendwas steuern oder ne, wie bei ihr hier, die versuchen, mich zu vergiften, die mir irgendwas Böses wollen, die mich verfolgen oder da gibt es ja schon so quer.
Also da gibt es Verknüpfungen, ne? Genau, die quer sind manchmal hier und da, ja. Genau.
Quer gedacht, ja.
diese Art und Weise zu denken. Ich würde tatsächlich sagen, dass tatsächlich, also anders als du das vielleicht jetzt so betont hast, dass es schon schizoartige Denkweisen sind, die bei Menschen mit Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Nicht, dass die alle eine Psychose oder eine Schizophrenie haben, natürlich
nicht.
Also
das ist eben das Ding, ne? Ich will halt nur sagen, man sollte das nicht pathologisieren von Grund auf, ne? Und sagen, weil ich jetzt irgendwie so ein Mensch bin, der glaubt irgendwie an Echsenmenschen oder so, bin ich nicht automatisch psychotisch in einem Sinne, dass mir jetzt jemand eine psychotische Störung diagnostizieren
genau, da hängen noch andere Kriterien dann noch hinten dran, das ne? stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass meiner Meinung nach auch schizophrenes Denken oder diese Art von Verläufen eben auch ein Kontinuum ist, wo manche Menschen mehr, manche Menschen weniger drauf sind und dann an irgendeiner Stelle diese Linie zu ziehen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine voll ausgeprägte Schizophrenie, dann reden wir von einer Krankheit, okay, aber das überdurchschnittlich häufig und vielleicht sogar in größerer Menge Leute, die dort landen, in gerade in abwegigeren Verschwörungstheorien, dass die meiner Meinung nach, ohne das jetzt dazu geforscht zu haben, deutlich eher in diesem Kontinuum schon Richtung einer Schizophrenie drin sind. Außer vielleicht den Anteil von Leuten, die das aus manipulativ taktischen Gründen vielleicht da verfolgen, um keine Ahnung, irgendwo mehr
Geld
zu machen.
Oder weil sie einen emotionalen Benefit davon haben. Ne? Genau, also da geht es ja auch immer wieder drum, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Warum glauben Menschen daran? Warum halten sie daran fest? Warum bleiben sie in diesen Gruppen, in dem ne, sie sich gegenseitig verstärken in immer absurderen Ideen und Verbindungen und Zusammenhängen, die da irgendwie gesehen werden. Aber gut, Verschwörungstheorien sind nicht unser Thema.
Um noch einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt weiter weg von Verschwörungstheorien, sondern hin zum stinknormalen Menschen so, dass man auch, glaube ich, dort immer wieder so eine Art von Schizophrenien im Sinne von so Beziehungswahn denken, dass man das hängt zusammen, obwohl es eigentlich nicht zusammengehört, auch findet. Und dass man sich das bewusst machen sollte, meiner Meinung nach, nicht zu sagen, oh Gott, derjenige hat eine Schizophrenie, der ist so weit von der Realität entfernt, das würde mir ja niemals passieren, sondern sich bewusst zu machen, dass auch der normale Mensch immer mal wieder Gedankengänge hat, die halt nicht so passen. Also so dieses magische Denken kennen ziemlich viele oder was so abergläubische Sachen sind.
Da haben
sind.
Wir drüber gesprochen, als wir über Zwangsgedanken gesprochen haben.
Oder solche Sachen wie dieses Jinxing, das ist im Englischen, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, Jinx, also so, wenn du irgendwie was aussprichst, dass es dann dazu führt, dass es nicht passiert irgendwie. Wenn ich sage, ach, die Mannschaft ist kurz vorm Gewinnen, wunderbar, wenn du das sagst, ist das ganz schlecht, aber wenn du das aussprichst, dann heißt das, dass deine Mannschaft nicht gewinnen wird dann am Ende. So ein Jinx, weiß nicht, gibt es bestimmt ein deutsches Wort dafür. Und das sind
oder wenn ich irgendwas ausspreche und ich glaube, wenn ich das ausspreche, dann passiert es auch.
Genau.
Und deswegen sage ich es nicht.
Genau, so. Genau. Also, wenn die Leute sowas sagen, so halb im Scherz natürlich, aber hier der Bus ist jetzt irgendwie losgefahren, eine halbe Minute früher als sonst, nur wegen mir irgendwie. Oder keine Ahnung, auch bei schlechten Situationen irgendwie wurde jetzt das dritte Mal ist die Firma pleite gegangen, in der ich gearbeitet habe. Das muss doch irgendwie, ich bin einfach eine Person, bei der die Firmen immer pleite gehen. Also so Beziehungsgedanken, wo was mit sich in Beziehung gesetzt wird, was einfach real nicht sein kann oder zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und das sind Überzeugungen, die viele Menschen, wenn man tief genug nachfragt, an der einen oder anderen Ecke haben, aber eben ohne ein Problem dadurch zu machen, ohne eine Krankheit zu sein.
Ja.
Aber gerade so ein bisschen vom hohen Ross runterzukommen, zu meinen, man selbst ist die Vernunft in Person und was irgendwie die kranken Menschen da hinten machen, das hat irgendwie überhaupt nichts mit einzutun, würde mir nie passieren.
Ja.
Da finde ich wichtig zu sensibilisieren, dass das einfach Prozesse sind auf einer Abfolge von möglichen schweren
Stufen. Ja, und in aller Regel, also gerade bei Schizophrenie oder generell psychotische Erkrankungen gehören ja auch zu den psychischen Erkrankungen, die, glaube ich, immer noch am meisten stigmatisiert sind.
Denke
und,
ich auch, ja.
Immer noch am meisten Angst in Menschen verursachen. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass man halt nicht von einem Tag auf den anderen, also ich bin an einem Tag noch total, ich setze das jetzt in große Anführungsstriche, normal. Und am nächsten Tag wache ich auf und bin irgendwie hart psychotisch und bilde mir ein, ich wäre Jesus oder so.
Also üblicherweise nicht. Es gibt diese sogenannte Brotromalphase, wie gesagt. Aber
ja,
bei so
geben.
Drogeninduzierten Psychosen genau, kann es manchmal sehr schnell gehen.
Das wäre eine Ausnahme. Aber wenn es jetzt nicht von irgendwelchen Substanzen verursacht ist, dann baut es sich in der Regel
üblicherweise auch,
ja, auf. Ja. Also klar, es kann relativ schnell gehen, aber nicht so Knallauffall von einem Moment auf den anderen. Ist ja bei ihr hier auch nicht so im Buch. Ne? Es gibt ja schon so einen Vorlauf und sie wirkt ja auch erstmal, also ich finde, sie wirkt am Anfang des Buches relativ teilnahmslos irgendwie, genau. Was ihre Umgebung anbelangt.
Das ist die sogenannte Minussymptomatik in der Schizophrenie. Minussymptomatik heißt, manche Sachen gehen weniger als das normal ist und das ist so eine Affektverflachung, so ein bisschen den Kontakt zur Realität, was so früher in der psychiatrischen Literatur dann Autismus genannt wurde, nicht in dem Sinne, wie wir heute Autismus verstehen. Also eigentlich ja, aber also nicht so genau, wie wir es jetzt als diese Erkrankung verstehen, sondern Autismus im Sinne von abgekapselt sein von der Realität um einen herum. Das muss noch nicht wahnhaft sein, sondern irgendwie man ist so losgerückt, man ist nicht so ganz da. Man sitzt irgendwie im Zimmer und alle reden und man ist selbst irgendwie ein bisschen innerlich auch außen vor davon, wirkt auch so wie außen vor. Das ist damit Autismus gemeint und kann als Negativsymptomatik, also nicht im Sinne von der Bewertung negativ, sondern weniger von etwas, gerade auch in der Protromalphase kommen, bevor dann irgendwann die Positivsymptomatik ist.
Das sind die Stimmen zum Beispiel.
Das sind dann die Stimmen, die Halluzinationen, sowas. Genau. Die ist auch nicht positiv im Sinne von Bewertung positiv, sondern da ist was mehr.
Es ist was da, was nicht da sein sollte.
Genau. Ein zu viel von irgendwas.
Genau, ja. Wo wir gerade so viel dann über Psychose und sowas sprechen, wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass Wahnvorstellungen oder diese wahnhaften Gedanken und sowas ja nicht im luftleeren Raum passieren. Ja. Sondern dass sie immer eine Verbindung haben zur jeweiligen Lebenswirklichkeit des Betroffenen und zum, ich möchte mal sagen, gesellschaftlichen Bigger Picture.
Genau.
Und das ist hier tatsächlich ja auch so. Also sie halluziniert oft in Bezug auf ihr Schreiben, dass andere Menschen ihr absprechen, schreiben zu können oder ihren Erfolg absprechen. Also sie hat eine Halluzination, dass eine Mitpatientin ihr vorwirft, sie würde Sätze aus anderen Büchern klauen und die dann zusammensetzen und selbst daraus wieder ein Buch machen. Und diese Gitte wirft ihr, also ich glaube auch, dass das Teil der Wahngedanken ist, die sie hat, wirft ihr vor, dass sie den Kontakt zur Moderne verloren hätte, möchte ich mal sagen. Ne? Mhm. Sie kann nicht modern schreiben, sie weiß nicht irgendwie, was gerade gefragt ist. Ja. Und wenn sie das nicht lernt, dann wird sie auch nicht erfolgreich sein in ihrem Schreiben. Also da geht sehr viel irgendwie darum, kann ich wirklich schreiben? Und es gibt eine Situation, die war so, oder ein Zitat, das war so herrlich im Poster, dass ich so, ich fühlte mich so ein bisschen verstanden. Ich muss aber das Zitat wiederfinden. Ach genau, das war, als sie die Dankesrede, also da war sie noch nicht in der Psychiatrie, ne? Da war sie noch zu Hause und es schien alles noch irgendwie halbwegs normal. Und sie bekommt eben diese Auszeichnung für ihr Kinderbuch und hält eine Dankesrede, die, das möchte ich mal hervorheben, ihr Mann für sie geschrieben hat.
Ja.
Warum auch immer. Und dann wird sie von der Angst ihrer Kindheit überfallen, heißt es. Man könnte sie enttarnen und herausfinden, dass sie etwas zu sein vorgab, was sie nicht war.
Ja.
Und das ist dann ja offensichtlich schon eine Angst, die sie halt sehr, sehr lange schon hat, die sie als Kind schon hatte und die sich dann auch später eben in ihren Wahnvorstellungen, was das Schreiben anbelangt, widerspiegelt. Und ein bisschen haben wir darüber auch geredet, dass das eben nicht im luftleeren Raum stattfindet, als wir über Peter Wittkamp und die Zwangsgedanken gesprochen haben, weil er hat davon erzählt, dass in den 80er Jahren es sehr viele Menschen mit Zwangsstörungen gab, die Zwangsgedanken in Bezug auf HIV und AIDS hatten.
Ja.
Also die generell so Krankheitsängste eben hatten, die sich aber insbesondere auf HIV und AIDS bezogen haben. Was man heute wahrscheinlich weniger finden würde, weil das einfach gesellschaftlich nicht mehr so ein Thema ist.
Genau. Oder also auch so vom KGB abgehört zu haben, vielleicht inzwischen wieder ein bisschen mehr, aber das war irgendwie, war mal sehr viel, so als eine Wahnvorstellung oder auch zu Stasi-Zeiten DDR.
Ja.
hatte ich in der Familie auch jemanden, wo das so eine paranoide Schizophrenie gewesen ist. Und also die auch zum Teil sicherlich auch gestimmt hat, aber eben nicht in der Menge. Nicht in
das
der
ist
Menge,
ja dann noch, dann noch fieser eigentlich, ne? Also das Teile der Wirklichkeit, also dass das schon stimmt, aber nicht in dem Ausmaß, in dem wie Maße. Es dann halluziniert wird, ja. Oder was wir vorhin auch hatten mit dem, ich bilde mir ein, ich bin Jesus oder so, ne? Ja. Dass das vielleicht ein bisschen zurückgeht.
Genau. So religiöse Wahnvorstellungen.
In dem Maße, wie Religion gesellschaftlich keine so große Rolle spielt.
Und dann inzwischen heutzutage auch, das kann man sich, glaube ich, direkt vorstellen, dann irgendwie, ich werde vom WLAN-Netz meines Routers irgendwie durchleuchtet und dadurch können irgendwie dann die NSA meine Gedanken lesen oder sowas. Das war selbst logischerweise kein Gedanke, der in den 60ern irgendwie als Wahn aufgetaucht ist, weil es da keine WLAN-Router gab. Also das ist die Gesellschaft, auch Medien und sowas, formen da die so ein Muster, so ein Material, mit dem dann der Wahn arbeitet. Die Wahnstörung als solche wird wahrscheinlich genauso ablaufen, wobei es da auch interessante Sachen gibt, dass es da Veränderungen über die Jahrzehnte gibt. Aber ja, prinzipiell sagen wir mal, der Wahnprozess wird wahrscheinlich genauso ablaufen, wie man sich anheftet, aber an welches Thema man sich anheftet, ist irgendwie dann von Erfahrungen oder von gesellschaftlichen Sachen mit geformt. Ich sage das deswegen, dass der Schizophrenieprozess vielleicht immer derselbe ist, stimmt nicht unbedingt. Es war nämlich, ich glaube, das ist so in den 20er Jahren oder so, also Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es viel, viel häufiger diese sogenannte katatonische Schizophrenie. Das kennt man vielleicht noch, wenn man so von Filmen oder sowas das gesehen hat, so Leute, dass die so bewegungslos im Bett gelegen haben oder so im Raum gestanden haben und wie so ein Mannequin, wie so eine Figur irgendwie gestanden haben. Und das ist zum Beispiel eine Form von Schizophrenie, die man heutzutage kaum noch findet.
Gibt es dafür, also Untersuchungen?
Man weiß nicht genau, warum. Das wie eine Art Modewelle einer Schizophrenie. Damals irgendwie dieses, und wirklich auch psychiatrisch imposantes, also dieses stecken bleiben in einer Figur, also in einer Körperhaltung. Das ist ja auch anstrengend körperlich, wenn man sich so vorstellt, dass da jemand so halb verdreht irgendwo in der Raumecke stand und auch nicht wirklich reagiert hat darauf, irgendwie verschoben zu werden, bewegt zu werden. Also wirklich eine sehr einschränkende Diagnose. Und die ist einfach immer weniger geworden. Und meines Wissens, man weiß nicht, warum. So diese Schizophrenie, also diese paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, meines Wissens gibt es weiterhin immer noch. Aber die Katatonen überhaupt nicht mehr. Und die Hebephrenen, das ist auch noch eine Unterform der Schizophrenie, meines Wissens auch deutlich weniger geworden. Gab's
das wäre dann
auch.
Was?
Hebephrene Schizophrenie ist so ein Sonderfall, dass die relativ früh losgeht. Also die Leute jünger sind, als es sonst üblicherweise ist. Und das andere, dass die, die sind autistische Weglösung von der sozialen Gesamtwelt. Die sind irgendwie für sich in ihrem Kopf, also wie gesagt, nicht autistisch im Sinne der Erkrankung, Autismus. Und zeitgleich sind die aber nicht so Wahnvorstellungen, irgendwie ich werde verfolgt, ich werde erschossen, ich werde vergiftet, sondern die sind so sehr im eigenen Kopf und erheitern sich dann so über die Sachen, die im eigenen Kopf sind und lachen dann so aus dem Nichts heraus und man fragt sich so, was ist denn da los? Also vielleicht, wenn man so ein Bild nimmt, weil du von Drogen was gesagt hast, so ein Bild von so einem richtig fiesen Stoner, der so irgendwie im Raum liegt und so kichert vor sich hin und man fragt sich, warum kichert, das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie, was ist denn hier los irgendwie? So ein bisschen in dieser Schiene Hebephren. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einem Hebephren-Patienten gearbeitet, genauso wenig mit einem Katatonen-Patienten, also das kenne ich beides in der Realität nicht. Ich habe aber auch nicht viel in Schizophrenie-Stationen gearbeitet oder sowas. Das kann natürlich sein, dass es die noch hier und da gibt, aber es ist wohl deutlich seltener als das, was man so kennt. Diese Verfolgungswahn, paranoide Schizophrenie oder andere Wahnvorstellungen. Ich hatte mal mit jemandem gearbeitet, der hatte gesagt, er war sehr überzeugt davon, dass er so ein paar Sekunden in die Zukunft sehen kann. Dem ging es damit nicht schlecht. Und der war halt sehr überzeugt von und da ist es auch tatsächlich keine Probleme. Also nur, wenn du so denkst, ich kann 3 Sekunden in Zukunft sehen, das macht dir jetzt erstmal prinzipiell nicht Schwierigkeiten. Aber ist natürlich eine Vorstellung, die jetzt nicht der Realität, soweit wir das physikalisch sagen können.
Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch ein außergewöhnliches Talent und niemand glaubt ihm.
Ja. Das auf jeden Fall. Genau. Also das war auf jeden Fall Überzeugung. Und war wohl, also wenn ich mich, ich weiß es nicht mehr, das ist auch schon einige Jahre her, war glaube ich auch so drogeninduziert tatsächlich, irgendein LSD-Trip hängen geblieben.
Ja.
Ich glaube, ich will mich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, weil es, also 10 Jahre bestimmt her, aber ich glaube, die Überzeugung bei ihm war so was in die Richtung von, das hat sein Unterbewusstsein geöffnet, die Droge LSD, und deswegen hat er jetzt diese Fähigkeit. Und die Außenbewertung war aber eben eher sowas wie, naja, der ist halt hängen geblieben auf der Droge. So. Aber ja.
Aber so Moden von, also Moden ist das falsche Wort. Ich hasse das, wenn Leute sagen, das ist jetzt eine Modediagnose und so. Deswegen sage ich das jetzt so nicht.
Aber ich würde sagen, es gibt Modediagnosen.
Ja, finde ich schwierig. Also jetzt landen wir ganz woanders. Ne?
Ich glaube, das ist okay. Wir haben, ist ja unser Podcast.
Ja, aber es wird ja sehr oft im Zusammenhang mit ADHS und auch mit Autismus gesagt, das ist jetzt irgendwie eine Modediagnose und jetzt hat jeder irgendwie ADHS und jetzt hat jeder irgendwie Autismus oder so. Und ich glaube, dass das nicht das ganze Bild ist oder dass das Bild verzerrt, weil in Bezug auf manche, also gerade auch in Bezug auf Autismus, hat sich sehr viel geändert, was die Diagnostik anbelangt.
Ja, genau.
Die Diagnostik war sehr männlich geprägt, sehr lange. Das heißt, ganz natürlich wurden viele Menschen dabei übersehen. Und dass die jetzt nicht mehr übersehen werden, hat ja aber nichts damit zu tun, dass das jetzt modisch ist, sondern dass wir anders darauf gucken, dass wir andere diagnostische Instrumente haben, dass wir die Perspektive erweitert haben und dass wir dadurch natürlich auch Menschen entdecken, die uns vorher entgangen wären. Ja. Und dementsprechend finde ich es immer schwierig, einfach nur zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie eine Modediagnose, das möchte jetzt irgendwie jeder haben.
Oder so. Da haben wir, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise.
Oder hast du gerade das Wort Modediagnose einfach anders verstanden?
Nicht unbedingt anders, aber die ganz umgedrehte Sichtweise, wenn ich Modediagnose höre, denke ich nicht daran, die ganzen Patienten kommen jetzt und wollen diese Diagnose haben. Ich denke an Therapeuten, haben diese Diagnose ganz im Blick. Und wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Auf einmal gibt man ganz häufig die Diagnose, entweder weil man sich selber damit gut auskennt, weil man es häufig macht, so vielleicht. Oder eben, weil einfach das jetzt gerade so im allgemeinen Geist so drin ist, das Diagnose. Und da kann man schon sagen, das ist definitiv wellenweise so. In den 90ern wurden ganz viele Borderline-Persönlichkeitsstörungen vergeben, wo man rückwirkend sagen kann, da waren ein paar dabei, wo das gut ist, dass das vergeben wurde, dass da auch jemand draufgeschaut hat. Und da waren aber auch ganze Menge dabei, wo man gesagt hat, also nicht jedes selbstverletzende Verhalten ist automatisch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Das stimmt, ja.
Und ich weiß nicht, wie da die Zahlen aktuell sind mit Autismus und ADHS als Diagnosen. Das sind sicherlich Diagnosen, die jetzt viel mehr besprochen werden als früher. Ja. Ob das jetzt vor allem Dingen, wobei so den einen oder anderen könnte ich mir vorstellen von Kolleginnen aus anderen Kliniken, wo bei ADHS irgendwie sehr schnell von geredet wird, wo ich jetzt gesagt hätte, bei dem einen oder anderen Patienten, boah, sehe ich jetzt noch nicht so sehr als eigenständige Diagnose. Aber wie gesagt, wenn ich da ein Problem sehe, dann nicht, dass die Patienten irgendwie ankommen, so ich möchte die Diagnose haben, ich habe das irgendwie, sondern wenn ich ein Problem sehe, dann eher, dass die Behandelnden
das ist deine, so Moden folgen. Das liegt wahrscheinlich an deiner Perspektive. Ne? Also ich sehe es halt wirklich mehr so, oder ich erlebe es mehr so umgekehrt. Da können wir irgendwann auch nochmal vielleicht gesondert drüber sprechen, aber in Zusammenhang mit, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit von Betroffenen online, dass das oft dazu, also dass es so ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Dass es eigentlich gut ist und eine gute Sache, dass es aber auch dazu führt, dass Menschen dann denken, oh, ich habe das TikTok gesehen und in diesem TikTok heißt es, wenn du dies und das und jenes hast, dann hast du die und die Diagnose. Ja. Und dann denken halt die Leute, oh, ich habe die und die Diagnose.
Ja.
Und das ist dann wieder dieses, ne, Leute glauben selber, dass sie das haben und dann ist es wieder ein bisschen die Modediagnose, wo ich jetzt herkam. Aber wie gesagt, ich finde den Begriff sehr schwierig, insbesondere in Bezug auf ADHS und Autismus, weil es da gar nicht so, also es mag Ausnahmen geben, wo das irgendwie leicht diagnostiziert wird, aber in aller Regel wird es nicht leicht diagnostiziert, schon allein, weil man kaum an Stellen kommt, wo man einen Termin bekommt, wo man überhaupt eine Diagnostik machen lassen kann. Also überhaupt an einen Diagnostiktermin zu kommen, ist eine einzige Katastrophe.
Ja, absolut, also definitiv.
Also da wird es schon schwierig dann zu sagen, ach, das wird irgendwie dann ganz lang, gehe ich da irgendwie hin und dann schilder ich das einmal und dann sagt der Arzt, ah ja, sie haben ADHS oder sie, sie sind autistisch. So läuft es in aller Regel ja nicht ab.
Also ich kenne ein paar Kollegen, wo das exakt so abläuft.
Es tut mir leid für die Kollegen und für alle, die da hingehen, aber ich glaube, die Regel ist es jetzt nicht.
Ja, also ich finde es nicht in Ordnung. Ich denke, warum auch immer bei diesen beiden Diagnosen wäre eine eingehendere Diagnostik hilfreich und sinnvoll. Das mag aber einfach daran liegen, dass ich vielleicht dann nicht so fit bin wie jetzt bei so den Standardgeschichten wie einer Depression oder einer Angststörung. Aber ich habe definitiv mit Leuten gearbeitet, Supervisoren und sowas, die dann gesagt haben, na, warum wollen sie den Patienten jetzt irgendwie nochmal zum Neurologen, zum Abchecken des ADHS schicken? Das sind die Kriterien, die hat der Patient berichtet. Also hat der ADHS, behandeln sie mal. So, also in der Ausbildung noch. Und das ist auch eine pragmatische Sichtweise, finde ich, die man da haben kann. Mir spezifisch bei diesen Diagnosen fällt es schwer, das einfach so leicht zu nehmen. Aber wie gesagt, bin da vielleicht auch einfach mit gefärbt. Und zum Thema so aus Instagram oder sowas sich Diagnosen holen. Ich habe auch nur eine Weile mal gedacht, ach, ich bin so ein bisschen ADHS irgendwie von den ganzen Instagram-Stories. Das passt ja irgendwie auch zu dem, was du machst. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist oder ich mir selber eingestehen musste, ich bin einfach faul. Das erklärt die Zustände deutlich besser, die da stehen. In meinem persönlichen Fall.
Ja, kommt drauf an, das kann auch eine, also wir kommen jetzt mal wieder zum Buch, aber das kann auch, ja, weiß ich nicht. Also man kann auch leichtfertig sagen, oh, dann muss ich halt faul sein. Und vielleicht ist es das aber gar nicht, dass man faul ist.
In meinem persönlichen Fall kann ich
aber
nur von
reden. Aber in deinem persönlichen Fall kann das sein? Keine Ahnung.
Vielleicht müsste ich mal Amphetamine nehmen und gucken, was mir passiert. Also wenn ich dann ganz ruhig und konzentriert werde, dann war es vielleicht doch nicht die Faulheit.
Aber wo du von, du hast ja gerade Hebephrenie, Schizophrenie erwähnt und gesagt, das deutet, dass die Schizophrenie ungewöhnlich früh einsetzt zum Beispiel. Und bei Wikipedia stand, ich weiß nicht, ob das stimmt, wohlgemerkt, das hat nur Wikipedia gesagt, Tove Ditlevsen schreibt ja aus einer Position heraus, aus einer betroffenen Position heraus, weil sie selbst eine psychotische Erkrankung hatte, mehrere psychotische Episoden hatte. Sie weiß also irgendwie, wie sich das anfühlt. Und bei Wikipedia stand, dass sie schon seit sie 12 war oder mit dem 12. Lebensjahr zum ersten Mal seine psychotische Episode hatte. Was ich für relativ früh halte.
Das ist auffällig früh,
genau. Also da war ich echt überrascht. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Und ich fand es sehr interessant, dass direkt nach dieser Feststellung bei Wikipedia stand, dass sie eben ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt habe. Und ich habe ja vor einiger Zeit, irgendwann lesen wir das bitte nochmal, ein sehr gutes Buch gelesen namens Hidden Valley Road von Robert Kolker. Und da geht es um eine Familie mit 11 Kindern, von denen, ich glaube, 6 der 11 Kinder erkranken an Schizophrenie.
Ja, ja.
Was eine sehr, sehr ungewöhnlich krasse Häufung innerhalb einer Familie ist. Sodass das dazu beigetragen hat, dass man gedacht hat, vielleicht kann diese Familie dabei helfen, aufzuklären quasi, was eigentlich Schizophrenie ist, wie Schizophrenie entsteht, was die genetische Komponente von Schizophrenie ist. Und das ist eine ungewöhnliche Möglichkeit für die Forschung, ne, mit so einer Familie irgendwie zu arbeiten. Und
wobei es tatsächlich so ist natürlich, also man kennt ja die genetische Komponente von Schizophrenie, also dass es eine große Komponente gibt, sehr gut. Ich hatte jetzt gelesen gehabt, es ist ungefähr ein 10-faches Risiko an einer Schizophrenie zu erkranken, wenn man einen ersten Grades Angehörigen hat, Elternteil hat, der Schizophrenie hat. Bei 2 mit Schizophrenie erkranken nochmal höher, meines Wissens. Und dann klingt natürlich 6 Kinder in der Familie mit Schizophrenie sehr viel, aber wenn die 11 Kinder haben, heißt das ja auch nur in Anführungszeichen 50% der Kinder haben Schizophrenie bekommen.
Ja, aber das ist trotzdem schon krass viel. Also das, da gab es auch nicht so viele von. Und das Buch erzählt halt auch, also erzählt von der Familie, erzählt aber parallel auch von der Forschung über Schizophrenie. Und ja, cool. Es gab lange Zeit eben diese Vorstellung, dass es eine sogenannte schizophrenogene Mutter gäbe, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, nämlich besonders abweisend oder abwesend oder kalt oder eben ihrem Kind nicht gerecht wird und das dafür sorgt, dass das Kind schizophren wird.
Ja.
Was heute total outdated ist, was man heute so nicht mehr sagen würde.
Es gibt, glaube ich, sogar diese fast 1:1 Idee gab es, glaube ich, bei Autismus auch tatsächlich.
Gibt es
auch.
Ja,
also
genau.
Die Mutter macht durch ihre Art das Kind autistisch. Das ist auch eine
Ich finde es erstaunlich. Lustig. Also ich meine, es gibt ganz schreckliche Mütter, die ganz furchtbar viel Schaden anrichten. Ne? Aber es ist so als allgemeines Erklärungs...
Väter sind alle fantastisch. Genau, die wir heute gelernt haben, heute verteidige ich die Männer. Das Schwache vielleicht dieser Gesellschaft.
Ist so das Spannende, ne, das so zu einem allgemeinen Erklärungsmodell zu machen, dass eine Mutter, die so und so ist, dann dieses Verhalten oder diese Störung beim Kind hervorruft. Und wie gesagt, dass das irgendwie nie im Zusammenhang mit Vätern gesagt wird. Es sind immer die Mütter, die irgendwie ihre Kinder in Anführungsstrichen kaputt machen. Finde ich auch schon schwierig.
Das ist ja logisch, weil die Männer können die Kinder nicht kaputt machen, die sind ja nicht da.
Genau. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Mein Vater war es nicht. Genau, also.
Also das aktuelle Modell und das schon auch seit einer ganzen Weile existierende Modell zur Schizophrenie, meines Wissens, ist weiterhin das Vulnerabilitätsstressmodell. Heißt, es gibt so Vulnerabilitätsfaktoren, die dazu führen, dass jemand so prädestiniert dafür ist, vielleicht mit Schizophrenie zu entwickeln. Das sind hauptsächlich genetische Faktoren, sicherlich auch organische Erkrankungen. Es gibt so Häufungen von Leuten, die in bestimmten Monaten geboren sind, dass die häufiger an Schizophrenie erkranken. Was so erklärt wird, dass das möglicherweise, ich glaube, das sind Leute, die im Februar geboren sind oder sowas in dem Dreh.
Okay, what?
Haben eine höhere Wahrscheinlichkeit und das wird so darauf bezogen, dass vielleicht während der Schwangerschaft die Mütter einen Infekt haben. Infekte bekommen sie irgendwie am ehesten im Herbst sozusagen. Und wenn es in einem bestimmten Bereich der Schwangerschaft ist, dass das dann eben zu einer Häufung von in bestimmten Monaten Geborenen führt, die Schizophrenie entwickeln. Da gibt es ein paar Hinweise, also bestimmte Vulnerabilitäten, die erzeugt werden. Aber Vulnerabilität heißt nicht, dass man automatisch Schizophrenie bekommt, sondern nur, dass man eher leichter die bekommt. Und dann kommt auf diese Vulnerabilität obendrauf Stress. Und je nachdem, wie groß dieser Stressfaktor ist und wie hoch die Vulnerabilität ist, umso eher wird eine schizophrene Episode ausgelöst. Und das passt ja auch zum Buch dann an der Stelle, dass sie in einer belastenden Situation zum einen irgendwie beruflich ist. Sie ist, da fühlt sich nicht wohl mit dieser Rolle der großen Literatin, die ihr zugeschrieben wird, die sie gar nicht wollte. Und zeitgleich diese familiäre Belastungssituation mit dem Mann, der also mindestens fremd geht, sehr wahrscheinlich nicht wertschätzend ist und noch vielleicht ein paar andere Sachen. Und dass das dann eben so eine Auslösesituation, vielleicht auch einfach stinknormal der Schlafmangel, vielleicht hat sie aus anderen Gründen eine Schlafstörung entwickelt und auch so eine Schlafstörung kann wiederum nochmal ein Stressfaktor sein.
Das ist dann so ein bisschen Henne-Ei, ne? Also ist dann die Psychose entstanden, weil sie schlecht schläft oder schläft sie schlecht, weil sie psychotisch ist?
Ja.
Also die Fremdbestimmung spielt ja auch eine ganz, ganz krasse Rolle in dem Buch. Also nicht nur in diesem psychiatrischen Kontext, in dieser Klinik, in der sie ist, sondern eben auch durch die Männer in ihrer Umgebung. Ja. Und damit ist jetzt nicht nur ihr Gerd gemeint, ne, der ihr ja offensichtlich diese Dankesrede geschrieben hat, wie gesagt, was ich immer noch nicht verstehe, aber es wird im Buch auch nicht erklärt, aber er schreibt ihr die Dankesrede und er ist überhaupt nicht begeistert von ihrem Schreiben. Ich muss nur mein Zitat finden. Er sagt nämlich zu ihr, also er fasst ihren Ruhm, ihren schriftstellerischen Ruhm als persönliche Beleidigung auf.
Ja.
Sein armes Ego ist angekratzt, weil seine Frau nun jetzt leider erfolgreich ist und er irgendwie nicht in dem, was auch immer er macht. Keine Ahnung, das wird nicht näher benannt, glaube ich, was er beruflich tut.
Weiß ich auch nicht, genau. Ja.
Und er sagt wohl zu ihr, er könne nicht mit einem Stück Literatur ins Bett gehen.
Mhm.
What the fuck does that even mean? Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll.
Ich denke, das ist wieder diese Literatenrolle, diese große übermenschliche Rolle, die da entsteht, dadurch, dass sie da so erfolgreich verlegt wurde. Und dann ist sie eben nicht mehr menschlich, wie vorhin schon mal erwähnt, sondern sie entspricht dieser Literatur.
Weird. Und sie hatte auch einen Ex-Mann namens Asker, der ungefähr...
Ganz wichtig, Ex-Mann, nicht Ex-Mann. Wir haben vorhin schon geklärt, wie das mit den Verschwörungstheorien ist. Ein Ex-Mann.
Ja, ist nur ein Ex-Mann. Aber ungefähr genauso furchtbar. Also sie hat sich nicht verbessert mit ihren Männern, würde ich sagen. Also Asker empfand es als... Also der war nicht beleidigt davon, dass sie Erfolg hatte, sondern er fand es lächerlich, dass sie Kinderbücher geschrieben hat.
Ja.
Was, glaube ich, heute auch noch... Und ich meine, es ist nicht nur von Männern, sondern generell so eine, die Idee gibt, dass Kinderbücher irgendwie keine ernstzunehmende Literatur seien, wenn man die schreibt. Und da es ja nun mal viele Frauen sind, auch die Kinderbücher schreiben, nicht nur, aber auch, also dass darüber dann wieder irgendwie das Schreiben abgewertet wird, so du schreibst ja nur Kinderbücher. So.
Stimmt, in unserem Buchclub, glaube ich, den machen wir jetzt auch seit 4, 5 Jahren oder sowas. Ich glaube, wir haben auch in der gesamten Zeit nur ein einziges Kinderbuch gelesen.
Ja, ja.
Hilfe, die Hartmannskommen war das, glaube ich.
Hattet ihr nicht irgendwie, das habe ich nicht gelesen, weil ich nicht da war, aber nicht zu Weihnachten nochmal irgend so ein Buch gelesen?
Hilfe, die Hartmanns kommen.
Nee, nicht das, so ein anderes, was, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Habe ich nicht mehr im Blick. Na gut, egal. Dann nehme ich alles zurück. Vielleicht haben wir zwei Kinderbücher gelesen.
Du hast ja keinen großen. Ich meine, wie viel haben wir bisher gelesen? Wie 50 Bücher oder so?
Ja, so in dem Dreh.
So, das macht ja auch keinen Unterschied. Also er findet es albern, dass sie Kinderbücher schreibt, und er hat sich für sie geschämt, als die beiden auf einem, ich weiß nicht, Empfang-Abendessen irgendwas waren und sie leider nicht manikürte und perfekte Fingernägel hatte. Das hat ihn sehr gestört.
Ja.
Und da hat er sich ja geschämt für sie.
L, also Big L.
Das ist einfach sympathisch. Wirklich sehr sympathisch, diese Männer in ihrer Umgebung. Und auch dieser Dr. Jürgensen ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie so der Renner. Also, ne, er versucht ihr zu helfen. Aber es gibt irgendwie einen Dialog, wo er ihr sagt, dass sie gar nicht existiert. Und dass sie nur in den Vorstellungen von anderen Menschen existiert. Und bei diesem Dialog habe ich dann auch gedacht, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jemandem, der psychotisch ist, zu sagen, dass er ja eigentlich gar nicht existiert.
Aber meinst du, das ist eine Aussage, die auch eventuell real getroffen wurde? Oder ist die irgendwie Teil auch vom Mann?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist ja in manchen Situationen schon so, dass man dadurch erkennen kann, ob jemand was wirklich sagt oder nicht, dass beschrieben wird, ob die Person den Mund öffnet oder nicht.
Stimmt, ja. Ja,
und dann beschreibt sie halt manchmal, ne, ja, okay, ich höre das, dass er das sagt, aber der Mund ist nicht geöffnet so. Und dann weiß halt, okay, ja, die Person sagt das vermutlich nicht. In dem Fall, keine Ahnung, aber er sagt ihr auf jeden Fall, sie müsse verstehen, dass die Wirklichkeit nur in ihrem Gehirn existiert und sie eigentlich selbst gar nicht. Und sie würde nur im Bewusstsein der anderen existieren.
Das ist so ein umgekehrter Sozialkonstruktivismus, oder? Ich versuche das gerade. Also normalerweise sagt man ja andersrum. Die Wirklichkeit existiert außen, außerhalb unseres Gehirns, und unser Gehirn kann immer nur konstruieren, was es für Reize von außen bekommt. Die sind nie zu 100% real. Das sagt ja, glaube ich, der Sozialkonstruktivismus.
Ja.
Aber andersrum, man existiert gar nicht, sondern nur das, was im eigenen Gehirn passiert, ist real. So rum kenne ich das nicht.
Nee, das, wie gesagt, also ich weiß nicht genau, ob es wirklich gesagt hat, aber es wäre eine einigermaßen beängstigende Vorstellung.
Macht mir auch leichte Kopfschmerzen, darüber nachzudenken.
Ja, oder? Ja. Es verknotet sich irgendwie so ein bisschen was im Gehirn, wenn man darüber nachdenkt. Was glaubst du denn, warum so viel von Gesichtern die Rede ist? Und warum Gesichter so eine große Rolle spielen?
Also, meinst du jetzt auf einer höheren Ebene, als einfach nur zu sagen, dass das halt Form ihrer Halluzination-Denkstörung ist?
Das ist mir zu wenig.
Okay.
Das ist mir zu wenig.
Also du meinst jetzt mehr so literarisch die Frage, warum Gesichter eine Rolle spielen?
Ja, ja. Weil ich meine, die Wahnvorstellung könnte sich ja auch auf irgendwas anderes beziehen. Warum sind es ausgerechnet menschliche Gesichter, die so eine große Rolle spielen?
Man kann zuallererst einmal sagen, so ein bisschen vielleicht fachlich das unterfüttern. Also es kann ja wirklich sein, dass sie da eigene psychotische Erfahrungen aufgegriffen hat für das Buch. Also so scheint es zumindest. Und es ist wohl so, wenn man so eine Form von psychotischer Störung hat, dass tatsächlich, also wirklich auf der basalen Gehirnebene von Differenzierung von optischen Reizen, also Reizen generell, aber eben auch optischen Reizen, das den Leuten schwerer fällt als in der Vergleichsnormalbevölkerung. Und diese schwierigere Differenzierungsfähigkeit gerade in Gesichtern eine Rolle spielt, weil Gesichter sind vergleichsweise hochkomplexe Reize, jetzt im Vergleich zu einem Buchrücken oder einem Auto oder irgendwie einem Baum, scheinen wohl Gesichter ganz, ganz, ganz viel Informationsmenge zu haben, die vom Gehirn verarbeitet wird. Und wenn man eh schon Schwierigkeiten mit dieser differenzierten Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung hat, dann können wir einfach vorstellen, dass Gesichter prädestiniert sind dafür, irgendwie verschobene Wahrnehmungen zu erzeugen. Irgendwas passt nicht mehr, so wie die meisten Menschen ein Gesicht sehen würden, passt das irgendwie nicht mehr. Ich kriege das nicht mehr verarbeitet in meinem Gehirn, zusammengesetzt wieder zu einem Gesamtgesicht. Und diese Schwierigkeit bewerte ich um, verschiebe ich irgendwie um. Da hat jemand ein zweites Gesicht über seinem eigenen. Also das Gehirn füllt dann diese Lücke sozusagen auf, die durch diese Defizite erzeugt werden. ist jetzt alles eine komplette Hypothese, ne? Also, so könnte ich mir vorstellen, einfach nur. Spannend, mal irgendwie zu befragen, da eine Population von Leuten mit Schizophrenie, wie häufig das ein Thema ist. Also dieses Missempfinden, Missbewerten von Gesichtern in Kombination vielleicht auch mit der einen oder anderen Halluzination, die sich dann bildet. Auf dieser Ebene.
Ja.
Auf einer literarischen Ebene könnte man jetzt nochmal vielleicht in andere Richtungen denken. Also dieses von vielleicht gesellschaftliche Vorstellungen, wann ist ein Mensch echt, wann füllt er eine Rolle aus?
Also ich glaube,
das
spielt zumindest für sie eine sehr große Rolle, weil sie ja eben sehr in diese Erwartungsrolle gedrängt wird, die irgendwie auch die Familie von ihr hat oder die Gesellschaft von ihr hat. Und der sie ja mit dem, was sie eben gerne machen möchte, nämlich einfach irgendwie schreiben und sich ausdrücken und so, irgendwie nicht gerecht werden kann. Also es wird ihr nicht gestattet, tatsächlich so zu leben, wie sie das irgendwie gerne möchte. Und ich glaube halt auch, dass durch die Gesichter eben ja auch sehr viel Verbindung stattfindet. Also ich kriege das nicht mehr so gut zusammen, deswegen nur sehr, sehr oberflächlich ein Sachbuch korrigiert. Jetzt kommt es erstmal, alle denken so, hä? Ein Sachbuch korrigiert, in dem es um Graugänse ging. Und die Frage war, also die Forschenden haben sich die Frage gestellt, ob Graugänse voneinander unterscheidbare Gesichter haben.
Naja, cool.
Und haben quasi eine so KI oder sowas programmiert und die mit Bildern von dieser Forschungsstation, von den Gänsen, die da sind, eben gefüttert und haben die trainiert und haben geguckt, sind die voneinander unterscheidbar? Kann die KI die Gänse anhand ihrer Gesichter identifizieren? Und das war tatsächlich so.
Alle unterscheidbare
Gesichter. Und die Erklärung war halt auch so ein bisschen, warum macht die Natur das? Also warum macht sie unterscheidbare Gesichter? Und je höher sozial entwickelt eine Art ist, desto wichtiger ist es, dass einzelne Mitglieder voneinander unterschieden werden können, dass Verantwortlichkeiten identifizierbaren Individuen zugeordnet werden können und so. Und das fand ich total spannend, weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, so, ne, warum kann man Gänse, also für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, sieht halt jede Gans irgendwie auch gleich aus. Ne?
Rassistisch.
Aber offensichtlich ist es nicht so, ne? Sie sind sehr individuell unterscheidbare Wesen und das hat halt auch einen evolutionären Zweck, dass das so ist. Und das kann ja auch noch eine Rolle spielen, ne? Also wie Verbindung aufgebaut wird zwischen Menschen über Gesichter, über halt Mimik oder, ne? Und ich denke, das spielt auch eine Rolle, neben diesem wie echt bin ich oder was zeige ich nach außen oder und eben auch wie gut kann ich Verbindung herstellen und wenn ich Verbindung nicht mehr herstellen kann, wie äußert sich das dann? Also in zum Beispiel nicht mehr erkennbaren Gesichtszügen oder oder das Gefühl zu haben, irgendwie, dass Gesichtszüge anderer Menschen zerfließen,
ich kann mich gar
nicht mehr an irgendwas festhalten. Das ist ja auch eine krasse Vereinzelungs- Erfahrungen.
Die wiederum zum Autismus passen. Also zu diesem Autismus im Sinne eines schizophrenen Autismus.
Genau, also mit diesem, die ja auch in Zusammenhang mit dieser Psychose gut passt. Ja. So. Also vielleicht ist das der Grund, warum es so viel um Gesichter geht. Also ich habe wirklich irgendwie sämtliche Gesichter, Metaphern und Beschreibungen, die da drin sind, irgendwie unterschrieben. Und es gab so viele. Die will ich jetzt nicht alle.
Wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen Geschmack machen, das Buch vielleicht selber zu lesen.
Auf jeden Fall. Um am Ende vielleicht die Frage zu stellen, wie findest du das Ende?
Was ich vorhin schon mal in unserem Vorgespräch gesagt habe, ich finde das Ende tatsächlich realistisch. Und realistisch heißt, also für die, die es jetzt nicht gelesen haben, sie kommt aus der Psychiatrie nach einer Weile, ich glaube gar nicht so unendlich lange Zeit, paar Wochen oder sowas, wieder raus und kommt eben nach Hause und hat weniger Symptomatik, vermutlich auch wegen irgendwie einer medikamentösen Versorgung, die da stattgefunden hat.
Sie hört keine Stimmen mehr, aber sie versucht das eine ganze Weile zu verheimlichen, dass sie keine Stimmen mehr hört, weil sie eigentlich nicht nach Hause möchte in diese Situation wieder. Es ist auch mehrfach die Rede davon, dann muss sie irgendwie was Weißbrot backen oder sowas.
Wo wieder so Wahnüberzeugungen noch übrig sind, also ein Teil der Symptomatik ist weniger. und ein Teil aber eben noch nicht. Das ist auch so da nach unten wieder ein fließender Übergang. Und was dann aber eben passiert ist, sie ist zu Hause, wo man ja sagen könnte, fast Happy End sozusagen. Und
Gitte ist weg.
Gitte ist weg, weil sie irgendwas anderes macht. Dann, ne, irgendwie. Und trotzdem ist diese belastende, wahrscheinlich lieblose Beziehung mit dem Ehemann trotzdem noch vorhanden. Und so in dieser Richtung endet ja das Buch, dass das so als eine der letzten Sätze bleibt. Und
es ist ihr auch klar, also es steht am Ende da, die Liebe hing zwischen ihnen, zerreißbar wie ein gespanntes Stück Gaze. Ja. Diese wusste, dass sie nicht halten würde. Ja. Also es ist ihr sehr klar, sie geht nach Hause und obwohl, also die können sich jetzt irgendwie anstrengen und die können irgendwie versuchen so, ja, Schwamm drüber, wir fangen jetzt neu an oder so. Aber es ist ja eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Und das Buch endet eben damit, dass sie sagt, morgen fange ich an zu schreiben.
Ja.
Und er ist aber schon eingeschlafen.
Ja. Genau, wie Männer das so machen. Ich meine, ich muss ja die Männer verteidigen, Moment. Was überhaupt nicht seine Schuld ist, weil er war so müde, weil er immer für die Familie sorgen musste und sich so viel um die Kinder gekümmert hat, als sie nicht da war und deswegen ist
in
er eingeschlafen.
In der Rolle bleiben, du musst in der Rolle bleiben.
Andere Gesicht aufsetzen. Genau, also ich glaube, das ist einfach eine sehr realistische Situation, dass die Leute danach, mal ganz allgemein gesprochen, nach einem Psychiatrieaufenthalt, nach einem klinischen stationären Aufenthalt wieder nach Hause kommen. Die Symptomatik aufgrund vielleicht von Ruhe, von Arbeit an sich selbst, an Medikamenten und so weiter besser geworden ist, aber zu Hause dieselben Stressoren noch erwarten, die vorher da gewesen sind. Zumindest in leider vielen Fällen ist es ja so. Und da hilft das Medikament auch nicht dabei, dass der Stressor immer noch da ist, die Stressauslöser. Und dann das eben dazu führt bei vielen, dass die irgendwann wieder einen Rückfall haben, wenn man nochmal dieses Vulnerabilitätsstressmodell sich anschaut.
Ich finde das übrigens faszinierend, wie flüssig du Vulnerabilität sagen kannst.
Ich musste in meinem Leben wahrscheinlich schon sehr auf Vulnerabilität aussprechen als Wort. Ich war auf einer Demo letztens und da ist die Sprecherin gescheitert am Wort autoritativ. Und
autoritativ?
Also wie Autokraten herrschen. Also so
ich hätte
dieses,
jetzt autoritär gesagt, ja, aber autoritativ klingt sehr merkwürdig.
Und das war aber auch ein bitteres Wort, hätte ich mir in meine eigene Rede auch nicht reingeschrieben, wenn ich dies hätte halten müssen. Na gut, ist egal. Und diese Vulnerabilitätsstressmodell-Idee, dass dann, wenn wieder Stressoren sind, Stressbelastungen sind, dass die wiederum einen neuen Schub sozusagen auslösen, jetzt zum Beispiel von der schizophrenen Episode, das kann man sich total vorstellen. Und wenn man jetzt auch hier in dem Buch nochmal so am Ende sagt, okay, eigentlich die familiäre belastende Situation, mal abgesehen davon, dass die Haushälterin sozusagen da jetzt weg ist, aber abgesehen davon eigentlich noch dieselbe. Und dann würde man vielleicht jetzt psychotherapeutisch ja dann anfangen zu arbeiten mit den Leuten. Wenn man sagt, okay, das Schizophrene, das ist durch die Medikamente vielleicht besser, gibt es inzwischen auch, aber gibt es inzwischen auch Übungen, wie man tatsächlich psychotherapeutisch helfen kann in einer schizophrenen Phase. Aber spätestens danach dann jetzt zu gucken, okay, was hat denn jetzt die Stresssachen ausgelöst, was können sie denn jetzt tun, wo sie wieder vom Kopf her fitter sind, um da diese Stressbelastungen zu reduzieren. Zum einen interpersonelle Kommunikation, Problemlösen, soziale Fertigkeiten, die dann eben häufig eingeschränkter sind im Durchschnitt bei Patienten mit einer Schizophrenie. Und das hätte ja, wenn man sich das mal so ganz offen fantasiert, vielleicht hätte es so geführt, dass sie entweder den Mann da klarer zur Rede stellt oder sich eben trennt und ein stressfreieres Leben führt. Aber das wiederum vor dem Hintergrund einer Gesellschaft der 60er Jahre in Dänemark oder was, wo eine getrennte Frau, selbst wenn sie erfolgreiche Literaturmensch ist, dann höheren Stigma ausgesetzt ist. Also das ist eine spannende Sache. Das ist schlussendlich, finde ich, sehr, sehr, sehr verkürzt natürlich nur dargestellt, diesen Aspekt im Buch. Aber ich glaube, er schwingt mit. Und ich glaube, der war der Autorin total bewusst, als sie das so geschrieben hat. Also gerade, das habe ich heute erst jetzt mal bewusst erfahren von dir, dass sie eben selber auch von Psychosen betroffen war. Und dann kann sie sich, glaube ich, sehr gut da reinversetzen oder sehr vorstellen.
Also sie wird sicherlich eigene Erfahrungen damit eingebracht haben, ne? Also in was für einem Grad, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit wird das da eine Rolle gespielt haben. Was ich total seltsam fand, oder eigentlich hatten wir schon, egal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hatten wir schon das Ende eingeleitet.
Das ist unser Podcast. Wir haben die Freiheit, ein Ende einzuleiten, die Freiheit, zu teasen
alles
und dann nochmal noch eine Kurve reinzumachen und noch was anderes zu reden.
Und einfach nur, weil ich mir das auch mit aufgeschrieben habe, weil ich es so merkwürdig fand, als sie dann nach Hause kommt und Gitte ist ja weg. Und wie gesagt, Gitte ist die ganze Zeit eine eher seltsame, unangenehme, übergriffige Person.
Ja.
Und ihr Mann erzählt ihr dann, Gitte hätte dem Sohn LSD verabreicht. Ja. Was zur Hölle?
Also, auch das kann natürlich ein Wahn gebildet sein. Aber ich muss auch gestehen, dass ich das jetzt nicht zu 100% unrealistisch finde. So Ende 60er Jahre.
Sie kommt aus der Kommune und hat ein bisschen LSD mitgebracht.
Der Sohn ist 17, also auf irgendeine Art und Weise in ihren Augen vielleicht erwachsen, wenn sie da 25 ist sozusagen.
Ja.
Und viele haben ja, auch jetzt wieder gibt es eine Welle, so sehr positive Bezeugungen davon, dass LSD bei ganz vielen psychischen Störungen und sowas hilft. Und
Microdosing.
Ja, genau. Ja. Ja, oder auch richtiges Dosing.
Aber.
Und ich bin da immer, muss ich gestehen, ein bisschen skeptisch, das mag ich tatsächlich, das ist vielleicht die allerersten konservativen Adern, die ich irgendwie entwickle in meinem Mitte 30. Ich bin da sehr skeptisch, wenn Leute so sehr, sehr positiv meistens ja Einzelfallberichte von, egal ob das hier, das ist Psilocybin, ne, diese Pilzstoffe oder eben LSD oder ich glaube Ketamin wird auch teilweise, also irgendwie so, muss ich sagen, dass da Studien zu laufen, finde ich super, finde ich gut, finde ich richtig, also ich glaube schadender als andere Psychopharmaka werden die wahrscheinlich auch nicht sein. Aber dann da jedes Mal gefühlt, jedes Mal da, das ist jetzt die neue Wundersache.
Ja,
und
ja.
Wenn einfach mal die bösen Ärzte uns jetzt hier LSD verschreiben würden, dann könnten wir auf den ganzen Mist aus der bösen Pharma-Lobby-Industrie, die wirklich böse und Mist ist, ne, könnten wir da irgendwie drauf verzichten. Als ob irgendwie in böser Absicht die Ärzte, ich meine, ich darf es ja eh nicht verschreiben, ich bin Psychotherapeuten, aber die Ärzte irgendwie denen das nicht geben, obwohl die wissen, dass das doch eigentlich gut und richtig ist und viel besser sein würde. Ich habe eine Weile auch in der Schmerztherapie gearbeitet, da war dann dieselbe Diskussion
mit Cannabis.
Mit Cannabis, ja. Genau. Und da gibt es ja auch inzwischen Studien zu, dass es hier und da wirklich auch eine wirksame Geschichte ist. Im Übrigen Cannabis wiederum auch Risikofaktor für Schizophrenieentwicklung, soweit man das sagen kann. Aber da bin ich immer sehr vorsichtig. Da sage ich immer, ja, das mag schon sein und cool, du hast eine positive Erfahrung gemacht irgendwie damit, dann so soll das sein, good for you, aber ich würde dann immer noch mal so die 10 Jahre ins Land gehen lassen und noch mal die eine oder andere, meinetwegen auch von der bösen Pharma-Lobby gesponserte Studie da irgendwie abwarten, bis, ist übrigens immer noch nicht ironisch, ich meine wirklich die böse Pharma-Lobby, bis da halbwegs sicher man sagen kann, das hilft, weil es gibt. Und dann nochmal das letzte Kurve zum Thema Mode.
Ist aber schön, dass du auch Kurven machst, dann bin ich nicht die Einzige, die hier wieder ausschert, irgendwo anders hin.
Es gibt nämlich auch da Therapiemoden, da gibt es spannende Effekte zu, dass wenn eine neue Therapiemethode ins Land kommt, kommt Studien raus, die mal zeigen, wie toll die ist, wie gut die ist und wie viel besser die ist als die vorherigen Methoden, die irgendwie gemacht wurden. Und dann hält das ungefähr 10, 20 Jahre an. Und dann kommt am Ende, und dann kommt am Ende raus, die ist halt ungefähr genauso gut wie jede andere Therapie, die wir vorher gemacht haben. Das heißt, der Effekt scheint nicht die Methode zu sein, sondern irgendeine Form von Neuheit. Vielleicht verteidigen die Leute das dann mehr so, das ist was Neues, das ist was ganz Gutes und diese Überzeugung führt vielleicht dazu, dass das irgendwie mehr Effekte hat. Oder am Anfang, wo das entwickelt wurde, wird es noch sauberer gemacht und dann später verbessert sich das dann irgendwie und wird dann eben genauso gut wie alles andere. Aber bei der Psychotherapie gibt es definitiv diese Effekte. Es gibt inzwischen 3 Wellen, also so die dritte Welle, sogenannte von der Psychotherapie. Das ist die modernste und die ist natürlich besser als die vorherigen beiden Wellen, die gemacht wurden, bin ich auch der Meinung von, mache ich auch viel lieber diese dritte Welle, diese Art von Psychotherapie, aber wahrscheinlich wird dann in ungefähr 10 Jahren oder sowas die vierte Welle dann kommen, die dann wieder zeigt, dass die besser ist als die dritte Welle und die erste bis dritte sind alle genauso gut, bis es dann 30 Jahre später wieder neu aussieht. Und um die Kurve da, wie gesagt, jetzt zu machen, das wird vermutlich auch bei diesen jetzt aktuell mal wieder mit drogenunterstützten Therapien, vermute ich, so sein, dass das ein paar Studien gibt für ein paar Jahre, wo die zeigen, dass das total toll ist. Und ich könnte mir vorstellen, dann in 10, 20 Jahren kommt vielleicht raus, ja, das wirkt die und die Sache bei der und der spezifischen Störung wirkt. Nicht allgemein, nicht immer, das wäre unwahrscheinlich, aber da wirkt das. Aber auch nicht viel besser als das Citalopram, das Mirtazapin, was man jetzt eben bei der Depression auch bekommt, mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 50% oder so. Also da bin ich, glaube ich, ja, vielleicht wie gesagt schon ein bisschen alter Mann langsam und sage, das kommt.
Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, mich, also nach meinen eigenen Drogenerfahrungen, die ich hatte, würde ich mich, glaube ich, nicht mit irgendeiner
Droge... Die bestimmt schon verjährt sind inzwischen hier, wenn du den Podcast...
Mit Sicherheit. Also, Ahnung, nicht ganz 20 Jahre, aber fast. Also es ist wirklich lange her. Aber mit den Erfahrungen im Background würde ich mich auf jeden Fall nicht mit irgendeiner Droge therapieren lassen wollen, weil mein Gehirn macht da komische Sachen draus.
Ja, gut, dass das Gehirn komische Sachen draus macht, ist ja ein bisschen auch die Grundidee dahinter.
Ja, aber nicht diese Sachen. ich weiß nicht, wie das, was ich da irgendwie erlebt habe, mir in irgendeiner Art und Weise dann weiterhelfen sollte für die Zukunft bei irgendwas.
Ich kann mir das schon so vorstellen, dass mit so einem ordentlichen Tripsetter irgendwie und sowas, dass das dann wirklich auch eine positive, korrigierende Erfahrung da ist, die da irgendwie bei rauskommt. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn so ein ähnlicher Aufwand getroffen wird mit jemandem, der da sehr einfühlsam dabei ist, sowas begleitet, diese Bewusstseinszustände, die sich da vielleicht verändern, dass man das vermutlich auch mit eben anderen Mitteln, die vielleicht auch schon existieren, irgendwie genauso hinbekommen würde, mit ähnlichen guten Effekten. Und es also nicht jetzt an dem magischen Mittel, wie heißt es, Psilocybin irgendwie liegt oder was. Sondern, aber gut, da, wie gesagt, bin ich ein bisschen cranky.
Würden wir das Buch dann empfehlen?
Ja. Ja, ich fand es belastend zu lesen, stellenweise zumindest, aber das mag, wie gesagt, auch aus der eigenen Familiengeschichte herauskommen. Aber ich fand es ein gutes Buch. Ich habe es gern gelesen. Also, ja, genau, ich habe es gern gelesen, schlussendlich.
Ja.
Wie also, ist bei dir?
Ja, also würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ich bin ja eh für so etwas härtigere, oh Gott, es wird Zeit, dass wir jetzt Schluss machen, härtere, schwierigere Themen auf jeden Fall ja eh immer zu haben. Also mich schreckt das ja irgendwie gar nicht, ja. Sowas zu lesen. Aber ich fand die Perspektive eben sehr spannend, der Hintergrund der eigenen Betroffenheit, auch wenn das keine so große Rolle spielt. Ne? Es wäre auch ein guter Roman, wenn es diesen Hintergrund nicht gäbe. Aber ich glaube, er trägt halt durchaus was dazu bei, dass der Roman genau so ist. Also neben ihrem schriftstellerischen Können natürlich ist das schon unterstützend, dass sie weiß, wovon sie spricht und sich nicht einfach überlegt hat, wie könnte das denn sein, wenn jemand irgendwie psychotisch ist. Ja, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, die anderen Bücher von ihr nochmal lesen.
Ja, ich auch so wie, in 30 Jahren wahrscheinlich.
Wie tausend andere Sachen, die ich irgendwie zu Hause noch rumliegen habe.
Hier am Tisch sitzt du mir ja gegenüber und dadurch habe ich exakt die noch nicht von mir gelesenen Bücher im Hintergrund. Das ist da oben so Reihen an Büchern, die man...
Ich wünschte, es wären bei mir nur zwei Reihen.
Ich habe mir gerade ein neues Ikea-Regal gekauft, um noch Bücher lagern zu können. Das ist noch unausgepackt, steht das noch an der Wand.
Ja,
ich wünsche mir aber fürs nächste Mal, müssen wir nochmal diskutieren, vielleicht gleich, ich könnte nochmal ein seichteres Buch, einmal ein seichteres Buch lesen.
War dir Peter Wittkamp nicht seicht genug?
Okay. Nicht weiter kommentieren, wie seicht ich bei der Wittkamps Buch finde.
Okay. Wir versuchen ein seichteres Buch für dich beim nächsten Mal zu finden.
Schauen wir mal.
Ja.
Gut.
Dann war es das für heute.
Genau, wir hoffen, ihr habt ein paar Anregungen bekommen.
Das hoffe ich. Ich hoffe, man hat uns nicht zu sehr angemerkt, dass wir erst wieder reinstolpern müssen.
Ich finde, wir haben uns stimmungsmäßig nach oben spiralmäßig gesteigert.
Ja,
also von unseren ersten 5 Minuten des Selbstmitleidigen, die Welt ist furchtbar und wir sind furchtbar, haben wir uns, finde ich, nach oben gearbeitet. Männer sind furchtbar und die Gesellschaft ist furchtbar. Ich finde, so eine externe Attribuierung des schlechten Gefühls ist erstmal gut.
Haben wir gut gemacht?
Ja.
Dann gehen wir mit einem fatalistischen Weltschmerz positiver
stoisch
reingegangen sind. Genau, was ich noch sagen wollte, wer irgendwelche Anregungen hat, Kritik, Fragen, keine Ahnung, kann das gerne tun, kann uns auf Instagram schreiben. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt bibliotherapie.podcast. Ich musste gerade ernst. Du hast
mich gerade ganz panisch angeguckt. Dann dachte ich mir, warum guckst du mich an? Denkst du denn, ich weiß, wie der Podcast exakt von dem Buchstaben ist?
Ich habe kurz überlegt, ob ich mir sicher bin, dass es so heißt. Aber doch, ich glaube, es heißt so. Bibliotherapie.podcast heißt der Instagram-Kanal. Da kann man uns gerne schreiben. Man kann uns auch Bücher vorschlagen. Man kann uns sagen, wie unglaublich toll wir das gemacht haben.
Negative Kritik nehme ich persönlich nicht an.
Nee, will ich auch nicht hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Und danke nochmal an Tove Ditlevsen.
Ja, die das nie mehr hören wird, weil sie ja nicht mehr lebt.
Nur in deiner eingeschränkten Wahrnehmung der Realität.
Okay, dann tschüss.
Ciao.